Geld kein Tabuthema ist, dass wir über Geld so oft und mit so viel Leidenschaft sprechen, wie wir über Fußball sprechen, weil dann wären wir ein ganz anderes Land, dann wären wir so viel reicher, dann wären wir so viel positiver.
Hier sind die Geldfreunde. Das ist unser Community-Podcast. Wir möchten damit unseren kleinen Beitrag zu einer sozial nachhaltigen und von Transparenz und Fairness geprägten Finanzwelt leisten. Warum eigentlich? Naja, es geht um Vertrauen. Vertrauen in Menschen, in Produkte, in Services, in Anbieter und Berater. Dieses Vertrauen entsteht durch Authentizität der Menschen, ihrer Kompetenz und baut sich über eine langfristige, ehrliche Arbeit auf. Wir stellen hier Freunde vor, Partner und Marktteilnehmer, die mit ihrem Job rund ums Thema Geld ja echte positive Beispiele sind und echte Vorbilder damit auch darstellen. Uns würde es sehr freuen, wenn auch diese Episode zur Inspiration dient und auch einen informativen Mehrwert liefert. Wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, über konstruktive Kritik, aber auch über Anregungen, welche Themen wir künftig auch aufgreifen sollten. Also, jetzt geht's los. Viel Spaß bei der nächsten Episode. Wir verlassen heute mal unser bekanntes Snack-Format und gehen ein bisschen mehr in die Tiefe, weil mein heutiger Gast, der Ridwan, hat viel zu erzählen. Es geht um digitale Geschäftsmodelle. Er ist von Haus aus Mathematiker und kennt sich halt sehr, sehr gut damit aus, wie man herkömmliche Geschäftsmodelle optimiert. Er war auf verschiedenen Stationen unterwegs, sowohl in der Finanzbranche als auch in anderen sehr traditionellen Branchen und zuletzt auch in einer verantwortungsvollen Position bei zwei Fintechs. Ja, er wird heute sich mit seinen Ausführungen sehr um das Thema Legacy-Unternehmen kümmern. Was sind Legacy-Unternehmen? Wird er gleich nochmal erklären. Ich greife kurz vorweg. Das sind traditionelle, herkömmliche Unternehmen, die mehr oder minder in Old Economy Businesses unterwegs sind. Und die haben natürlich so ihre Herausforderungen. Also, Ridwan, leg los. Wer bist du? Was machst du? Und so weiter.
Ja, sehr gerne. Also, ich bin Ridwan und ich habe mein eigenes Unternehmen. Und ich habe auch gerade ein Buch geschrieben. Und das Buch ist geboren durch meine Erfahrungen soweit und alles, was ich gelernt und so zusammengeschafft habe. Ich habe Mathematik studiert und habe die letzten 10 Jahre in Legacy-Unternehmen gearbeitet und in mehreren Branchen, das heißt im Banking, im Energiehandel, im produzierenden Gewerbe, mit Versicherungsunternehmen oder Insurtechs, die im Versicherungsbereich was Neues versuchen, Fintechs, Proptechs und so weiter. Und basierend darauf habe ich dann die Prinzipien formuliert, die für solche Legacy-Unternehmen einen Mehrwert bringen. Und das ist mein Buch Data Impact, was Ende April dann veröffentlicht wird.
Okay, danke. Jetzt sprich doch nochmal ganz kurz über diese Legacy-Unternehmen. Was sind das für Firmen? Was zeichnet sie aus und ihre Geschäftsmodelle?
Das heißt Unternehmen, die im industriellen Paradigma geboren sind und groß geworden sind. Warum ich die Legacy nenne, ist einfach, weil danach ein neues Paradigma gekommen ist mit das digitale Paradigma und danach das Data-Driven Paradigma. Und diese Unternehmen haben jetzt als Lage drei Paradigmen, in denen sie sich bewegen können. Und damit sie gewinnen in der jetzigen Zeit, müssen sie einen Weg finden, in jedem dieser Paradigma einen klaren Mehrwert anbieten zu können an irgendeiner Zielgruppe.
Ja, verstehe. Könnte man jetzt auch mit anderen Worten zu Legacy-Unternehmen sagen, zum Beispiel Old Economy?
Ah, ja, genau. Also das ist, ich denke, da kann man ganz flexibel definieren und Wörter benutzen. Ich habe einfach das Wort Legacy genommen, weil ich einfach sagen möchte, das ist was schon existiert. Und es ist kein Startup, das ist nichts Neues. Aber es können auch Legacy-Industrien sein. Das heißt, ich habe auch Unternehmen im Buch, von denen ich spreche, die vielleicht so zwischen 10 und 15 Jahre alt sind. Also es müssen nicht 100 Jahre alte Unternehmen sein, also die ganze Spanne eigentlich.
Erzähl uns doch ein bisschen noch was zu deinem Fokus als selbstständiger Unternehmer. Was ist dein Ziel? Wo möchtest du gerne hin? Beziehungsweise ja, was kannst du den Unternehmen als geldwerten Vorteil mit auf den Weg geben durch deine Dienstleistung, durch deine Beratung?
Genau, mein Ziel ist, Legacy-Unternehmen dabei zu helfen, in diesem datengetriebenen digitalen Paradigma zu gewinnen, indem sie ihre Erfolgsquote bei Initiativen von der jetzigen unter 10-20% auf über 80% bringen. Da sind mehrere Studien, also von Harvard Business Review, von der IMD Business School in der Schweiz. Viele große Beratungen machen auch solche Umfragen und da kommt immer raus, dass die Erfolgsquote ziemlich niedrig ist. Das heißt, in den meisten Fällen sagen die Leute, die in irgendeinem digitalen Projekt unterwegs waren oder versucht haben, was zu ändern, die sagen selbst immer, dass das gescheitert hat. Und eine Metastudie hat gezeigt von der IMD, dass 87,5% oder so von solchen Maßnahmen scheitern. Und wie gesagt, jeder kann sich aussuchen, was er will, aber grundsätzlich scheitern immer diese Maßnahmen. Und da ich halt immer tätig war in diesem Bereich und das mir wirklich Spaß macht, dass mir wirklich wichtig ist, dass man Impact schafft, habe ich dann versucht, halt Prinzipien zu formulieren, basierend auf, was man auf Englisch First Principles Thinking nennt. Das heißt, wie kann man wirklich von der existierenden Lage logisch nachdenken, um eine Lösung zu finden.
Klingt also nach Prozessoptimierung in der digitalen Transformation, Effizienz und Effektivität, oder?
Ja, sogar andersrum. Also was ich sehe sehr oft ist, ich mag wirklich das Wort digitale Transformation gar nicht, weil wenn man über Transformation spricht, das ist als ob, wenn wir eine Raupe, dann ein Schmetterling wird. Ja, und das ist einfach das falsche Bild. Weil es ist ja nicht, als ob ein Legacy-Unternehmen vom industriellen Paradigma dann jetzt plötzlich irgendwie ein software-natives Unternehmen wird. Ja, das ist, man kann keine Transformation führen. Also eigentlich ist die Zielsetzung falsch. Das heißt, eine Digital-Transformation, also empirisch sieht man ja, dass das bei fast 90% der Fälle scheitert, aber es scheitert auch einfach, weil die Zielsetzung falsch ist. Worüber man sprechen sollte, also wie formuliert man eigentlich das Problem, was will man lösen? Man will nichts transformieren, man will verstehen, wie Wertschöpfung und Werterzeugung für Kunden in gewissen in irgendeinem Paradigma stattfindet. Das heißt, im industriellen Paradigma, wo man physische Produkte erzeugt oder verkauft, hat man Replizierungskosten, die ziemlich konstant sind. Ja, man hat Personalisierungskosten, die ziemlich konstant sind. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kaffeetasse produziere, ja, dann habe ich fixe Kosten, wenn ich eine zweite Tasse produzieren möchte. Ja, die Kosten zur Replizierung bleiben konstant. Und genauso, wenn ich was draufschreiben möchte oder ein Muster machen möchte, und diese Personalisierungskosten sind auch ziemlich konstant. Wenn man aber im digitalen Paradigma einfach schaut, wie sehen die Replizierungs- und Personalisierungskosten aus, da gehen die Replizierungskosten Richtung Null. Das heißt, jetzt kostet es mir gar nichts, einfach meine Software zu verbreiten, aber die Personalisierungskosten bleiben ziemlich konstant. Und im datengetriebenen digitalen Paradigma gehen beide Richtung Null. Das heißt, man geht von einer Supply-Side-Denke, von einer, wie kann ich was produzieren, Denke, zu einer Demand-Side-Denke, zu einer Nachfrage und wie kann ich den Kunden wirklich so froh und so happy machen wie möglich, weil da ist der Mehrwert. Und das ist ein sehr großer Shift und das Buch habe ich auch so geschrieben, habe mir gedacht, wenn Adam Smith heute leben würde, wie würde er das angehen, ja, oder wenn Peter Drucker heute leben würde, wie würde er das sehen? Und das ist sehr wichtig, einfach von ersten Prinzipien zu denken, weil man kann nicht einfach irgendein Muster von einem Paradigmen in anderen copy-pasten. Das ist, als ob ein Landwirt versucht halt, eine Fabrik aufzubauen. Das sind ganz andere. Landwirtschaft bringt einen Mehrwert, ist ein Wert, Erzeugungsmechanismus, Paradigma, das ist anders aber von dem Industriellen. Ja, und da muss man einfach verstehen, da ist ein Paradigmenwechsel, das stattgefunden hat. Und genauso muss man dann agieren und dementsprechend verstehen, was für einen Wert bringt man wem. Keine Transformation, was soll man hier transformieren? Das ist ja keine Raupe.
Also Kostenoptimierung?
Ja, da würde ich auch challengen, weil das ist genau, ich denke, eine industrielle Denke, in dem man sehr schnell reingeht, ist, wie kann ich meine Kosten kontrollieren? Weil im industriellen Paradigma hat man ja das Thema, dass die Replizierungskosten konstant sind und die Personalisierungskosten konstant sind. Ja, das heißt, man ist immer gezwungen zu schauen, dass die Kosten unter Kontrolle sind. Wenn die Replizierungskosten und wenn die Personalisierungskosten null sind, dann wird die Kostenseite ziemlich egal. Ja, das heißt, was wirklich zählt, ist, wer ist der Kunde, wie zufrieden ist der Kunde und was für einen Mehrwert bringt man den Kunden. Das heißt, die ganze Wertsteigerung, der ganze Wachstum im digitalen, im datengetriebenen digitalen Paradigma ist Kunden- und Nachfrage getrieben. Das ist nicht mehr eine Supply-Side-Optimierung, das ist wirklich ein Verständnis vom Demand. Wenn man das nicht versteht, macht man es einfach falsch, weil es ist, als ob man versucht, Technologien von einem Paradigma in einem anderen zu nutzen. Es ist, als ob man irgendwie, wenn ein Landwirt versucht, landwirtschaftliche Prinzipien oder Techniken in der Jagd zu nutzen, ja, oder man nutzt industrielle Denkweisen und Technologie in der Landwirtschaft. Das sind zwei ganz unterschiedliche Werterzeugungsmechanismen. Ich kann auch ein Beispiel geben, ja, wenn man jetzt einfach wenn man sich Fluggesellschaften heute anschaut, ja. Fluggesellschaften sind ein Legacy-Unternehmen, die bringen uns von als Kunden ganz klassisch von Punkt A nach Punkt B. Die bringen uns physisch, ja, von Punkt A nach Punkt B. Das heißt, eine Fluggesellschaft war ein Legacy-Geschäft und das Ziel war, Leute von einem Ort zum anderen Ort zu transportieren. Aber wenn man sich Fluggesellschaften heute anschaut, die haben Gewinnmargen, die halt fast null sind oder im einstelligen Bereich. Und das heißt, deren Unternehmenswert ist eigentlich null oder negativ, wenn man nur quasi das Legacy-Geschäft anschaut. Aber der ganze Mehrwert heute der Fluggesellschaften, womit sie sich massiv Umsätze machen, auch sich finanzieren, durch diese Umsätze dann finanzieren lassen und so weiter, ist durch den Loyalty-Programm. Was ist der Loyalty-Programm? Der Loyalty-Programm ist die Nachfrage der existierenden Kunden der Fluggesellschaft, die durch andere Produkte, Dienstleistungen und so weiter datengetrieben geliefert werden mit Partnerschaften. Das heißt, eine Fluggesellschaft hat einen Banking-Partner, hat einen Versicherungspartner und so weiter. Und die bieten deren existierenden Fluggesellschaft Kunden Value-Add, datengetriebenes Value-Add, personalisiertes Value-Add, was man davor nicht machen könnte. Also wenn man angefangen hat mit Fliegen vor, keine Ahnung, 70 Jahren oder so kommerzielles Fliegen, damals gab es diese Möglichkeiten nicht und damals war Fliegen auch ein Premium-Geschäft. Heute ist es, also heute kann mehr oder weniger jeder sich ab und zu mal einen Flug leisten, das ist kein Premium-Geschäft mehr. Das heißt, man muss aber trotzdem irgendeine Wertsteigerung anbieten und im datengetriebenen digitalen Paradigmen macht man das durch Financial Services und so weiter, ja, durch Finanzdienstleistungen und Produkte. Und genau das ist wichtig, dass jedes Legacy-Unternehmen sich die Frage stellt, ich bin gar kein Startup, ich habe existierende Kunden. Was kann ich meine existierenden Kunden anbieten? Ja, durch was datengetrieben ist, was digital ist und so weiter. Das kann Dienstleistungen sein, das kann Content sein, das kann Produkte sein, das kann, also da ist halt die, also da ist eine wahnsinnige Bandbreite an Möglichkeiten. Aber was kann ich meine existierenden Kunden anbieten? Das ist, was zählt. Alles andere ist irrelevant. Ja, klar könnte man versuchen, eine Fluggesellschaft irgendwie vom Gewinn her noch ein Tickchen zu optimieren. Dann würde man 0,05 vom EBIT noch rausziehen. Ja, schön, ja, aber das ist kein Wachstumshebel. Ja, der Wachstumshebel liegt tatsächlich irgendwo anders.
Was waren denn deine bisherigen Key Learnings? Also das, wo du sagst, Mensch, das sind wirklich wichtige, wesentliche Erkenntnisse, die ich auf meiner bisherigen beruflichen Laufbahn mitbekommen habe und das gebe ich hier mal zum Besten.
Ja, gerne. Also das Erste ist, man denkt immer, dass man groß investieren muss, dass man ein großes Budget braucht und so weiter, um irgendwas zu ändern. Wichtig ist aber einfach nachzudenken, wo geht mein Geld heute raus und als Investor zu denken. Und sehr oft wird dann Geld ausgenommen in Maßnahmen, in Projekten, die halt sinnlos sind, weil man versucht einzeln, um das Risiko irgendwie niedrig zu handeln, einfach einzeln, unternehmensweit, mal hier ein Use Case, mal da ein Use Case und so weiter. Und diese vereinzelte, verbreitete Use Case-Denke, die nenne ich einfach Spray and Pray. Also komm, ich sprühe mal hier und ich bete, dass es funktioniert. So kann es einfach nicht, so kann es einfach logisch nicht funktionieren. Der Einzige, der davon profitiert, ist halt der Software-Vendor und der Berater, weil für irgendein Legacy-Unternehmen so zu arbeiten, macht keinen Sinn. Und man hat das Gefühl, dass das Risiko gemindert ist, aber eigentlich ist das garantiert nicht zu funktionieren. Das heißt, das Risiko ist eigentlich so höher, kann das Risiko gar nicht sein. Und das andere, was sehr oft gemacht wird, ist, wie gesagt, so mehrjährige, so sowjetische Digitaltransformation, also so drei oder fünfjährige Pläne oder noch länger. Das haben wir gesehen, das funktioniert auf Wirtschaftsebene nicht, auf Gesamtwirtschaftsebene nicht. Und daher kann es auch nicht beim Legacy-größeren Unternehmen funktionieren, einfach weil es alles nicht planbar ist. Und es geht ja nicht, wie ich gesagt habe, es geht nicht um das Angebot, es geht nicht auf der Supply-Seite, es geht nicht um Kosten, es geht um neuen Mehrwert zu kreieren in diesem neuen datengetriebenen Paradigma. Das heißt, da Geld reinzustecken, ist einfach eine Verschwendung. Und das heißt, klar, wenn ein System jetzt runtergeht oder wenn man migriert, ich bin ja nicht grundsätzlich dagegen, dass man in Infrastruktur und so weiter investiert. Was ich nur damit sagen will, ist, wenn man einfach alles auf der Cloud gebracht hat, heißt es nicht, dass man dann wachsen wird. Also das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist einfach so eine Sanierung, eine Kernsanierung und eine Kerninfrastruktur und System und Prozessdenke. Ja, und das andere ist Wachstum. Und die haben nichts miteinander zu tun. Da muss man einfach klar sein. Das ist der erste Punkt. Also einfach Geld sparen, keine dumme Sachen machen, dann kann man das Geld intelligent investieren. Und dann kommt die nächste Frage immer, ja super, wir sind an Bord, aber wo sollen wir jetzt investieren? So. Und wenn man ein Logistikunternehmen ist, dann ist es wichtig, als Legacy-Unternehmen zu denken und nicht als Google oder Facebook oder irgendein neues Startup zu denken, weil deren Kontext, deren Marktlage eine ganz andere ist. Also als Legacy-Unternehmen muss es sein, dass man Kunden hat, weil sonst ist man kein Legacy-Unternehmen. Ja? Das heißt, man hat einen Kundenstamm und man bietet diesen Kunden Mehrwert, weil sonst wären die nicht da. So, da sollte man anfangen. So gut wie möglich verstehen, wie die, also diesen Kundenstamm, diese Kundennachfrage und diesen Mehrwert, den man den Kunden anbietet. Das so gut und tiefgehend zu verstehen wie möglich und das alles datengetrieben. Ja, das heißt, da jetzt, weil da kommt immer die Frage, okay, was ist so neu und anders? Das sind ja grundsätzliche Prinzipien. Ja, jetzt kann man es datengetrieben machen. Ja. Und nicht nur datengetrieben im Sinne von man analysiert Datensätze, aber auch man spricht mit Kunden, man macht Umfragen und so weiter. Also wirklich ganz groß gedacht, man muss verstehen, woher die Nachfrage kommt. Und das ist so kritisch, weil im datengetriebenen digitalen Paradigma geht es nicht um das Angebot, es geht um die Nachfrage. Das zweite ist Legacy Assets. Ja, das heißt, ich höre das so oft bei Unternehmen, die sagen, ah, wir haben ja alle diese, also wir haben diese ganze physische Läden hier. Es wäre super, wenn wir wie Amazon einfach rein E-Commerce machen könnten. Ja, klar, ist aber nicht der Fall. Und jetzt die Frage, sieht man dann diese physische Assets, ob das Büros sind oder Läden oder irgendwas oder Fabriken oder irgendwas anderes? Sieht man das dann als ein Problem oder sieht man das als Chance? Ja, und dann habe ich ein Beispiel von Vollmer, dem Buch. Für viele Jahren war das immer die Story, ja, Amazon wird alle kaputt machen in den USA, da gibt es einfach keine physischen Läden mehr. Und das habe ich in der Immobilienwirtschaft so oft gehört, ja, machen keine Makler mehr, ja, oder auch bei Finanzprodukten, wir brauchen keine, man kauft einfach alles. Alles rein digital. Die Sache ist, bei wichtigen Entscheidungen wollen Menschen einen anderen Mensch an der Seite haben. Nicht wegen der analytischen Fähigkeit oder anderes, aber einfach, weil wir so funktionieren. Ist ja auch so bei Flugzeugen heute läuft mehr oder weniger alles algorithmisch. Und das hat ein ehemaliger Professor von mir gesagt. Die haben sogar Studien gemacht, wo sie Cargo-Flugzeuge absolut ohne Piloten also den ganzen Flug machen lassen haben und das war völlig okay. Aber die meisten würden heute nicht einsteigen, wenn sie nicht wüssten, dass da zwei Menschen drinnen sitzen im Cockpit. Und das psychologisch ist einfach wahr und wert zu bleiben und das muss man einfach, also oder mindestens eine Zeit lang so bleiben und das muss man nicht unterschätzen. Und das zweite ist, wie gesagt, wieder Value Add. Wenn ich jetzt verstehe, welche Kunden in meinem Laden reinkommen und warum, dann kann ich dementsprechend den Value-Add anbieten und mich counter-position zu einem rein digitalen Player. Ich kann denen dann Live-Events anbieten im Laden oder Informationen anbieten oder andere Dienstleistungen anbieten, was ein rein oder Beratung anbieten, ja, zur Produktauswahl und so weiter, was ein rein digitaler Player nicht machen kann, einfach strukturell nicht machen kann. Und je mehr man diese nicht-digitale Stärken nutzt, umso besser kann man gewinnen. Durch dieses Counter-Positioning. Also das ist zu diesem Thema, okay, was mache ich denn? Hier sind sehr sinnvolle, richtig hoch Return-on-Investment-Maßnahmen, die einen Mehrwert bringen. Das sind Denkrichtungen. Ja, ich gebe hier kein Rezept, man kann nicht damit irgendwie ein Gericht kochen, aber das sind ganz klare Richtlinien, womit man für sich selbst definieren kann, was eine sinnvolle Strategie ist, die ein sehr hohes ROI hat. Ich nehme mal das anderen Buchstaben von meinem Framework oder ein anderes Wort. Das ist dann Simplify. Und das wird immer sehr oft unterstützt in Legacy-Unternehmen, weil man versucht immer mehr irgendwie immer mehr Schritte reinzubauen, weil man das so ausführlich, weil man den Kunden was so ausführlich anbieten möchte, dass der dann überzeugt wird. Also ich nehme ein Beispiel, ein physisches Produkt, ein Auto. Mein Autoerlebnis ist ein durchschnittliches Feature-Erlebnis. Was meine ich damit? Wenn ich mich im Auto hinsetze, dann erlebe ich das Auto als, ja, wie fühlt es sich beim Fahren, wie viel Benzin nutzt es, wie ist die Audioqualität von der Musik, die ich da spiele oder vom Radio, wie gut kann es bremsen, wie gut ist der Navi und so weiter. Das heißt, physische Produkte, größere physische Produkte sind meistens immer ein Durchschnitt, ein Erlebnis, was ein Durchschnitt der Features ist. Wenn man aber in der digitalen Welt denkt, ein digitales Erlebnis ist einer meistens einer, also ist eigentlich strukturell eine lineare Kundenjourney, eine User Journey. Ja, das heißt, wenn ich jetzt anfange mit einer Anmeldungsstrecke und im dritten Schritt ist es schon so anstrengend, dass ich einfach keinen Bock habe, weil ich jetzt 100 weitere Möglichkeiten habe. Ich könnte einfach mich irgendwo anders anmelden, ich könnte ein Video anschauen, ich könnte irgendwas anderes machen, dann verliert man einfach den Kunden. Ja, das heißt, wenn man in der industriellen Welt gewinnen möchte, dann will man so viele Feature reinpacken wie möglich, ja, damit der Kunde einmal eine Auswahl hat und der Kunde dann aussuchen kann, also was ihn wirklich begeistert, weil das physische Produkterlebnis einfach ein durchschnittliches Erlebnis ist. Das digitale Erlebnis ist ein lineares Erlebnis und man muss die Customer Journey richtig gut verstehen. Und da habe ich ein Beispiel im Buch, in dem Fall wirklich ein deutsches Unternehmen, wie die letzten 25 Jahre wahnsinnig gewachsen ist und wirklich Marktführer in seinem Segment ist, und das ist die HUK24 mit Kfz-Versicherung. Ich bin seit über 2 Jahren Kunde und ich spreche jetzt hier nicht nur als Autor, aber wirklich als Kunde auch, weil ich das erlebt habe. Eine Versicherung abzuschließen und auszusuchen und so weiter ist immer sehr aufwendig, und insbesondere wenn man ein Auto gerade gekauft hat, hat man sowieso mit dem Auto schon sehr viel zu tun gehabt. Das heißt, wenn man dann da ein wirklich simples und digitales Erlebnis hat, dann freut sich jeder, und das hat die HUK24 so gut hingekriegt. Man kann in ein paar Klicks einfach alles abschließen, und das Tolle darin ist, man muss mit niemandem sprechen, man hat eigentlich auch keine Fragen, weil es einfach so klar und simpel gemacht ist. Man denkt immer, ja, simpel ist ja leicht zu machen, ist easy, aber es ist genau das Gegenteil, weil wenn man ein simples Kundenerlebnis aufbauen muss, ist es eigentlich das Schwierigste, was man machen kann, weil man genau wissen muss, was wann stattfindet. Und da ist ein Zitat dann vom Dr. Uwe Stuhldreier bei der HUK24: Wenn Kunden mit einer Kundenanfrage kommen, dann haben wir was falsch gemacht, weil eigentlich sollte die Website so intuitiv sein, dass der Kunde gar keine Fragen hat. Und wie gesagt, das ist wieder so eine sehr kundenorientierte Denke, weil wenn man jetzt also im typischen Mindset denken würde, dann würde man sagen, ah, komm, ich versuche die Kundenanfragen zu automatisieren, oder ich versuche irgendwas zu machen, um irgendeine KPI zu bewegen, und dann zu sagen, ah ja, wir haben eine digitale Transformation der Kundenanfragen geschafft. Aber es ist einfach der falsche Weg, weil es geht ja, also man muss zur Ursache, man muss von ersten Prinzipien denken. Warum gibt es Kundenanfragen? Ja, warum beschweren sich Kunden? Einfach weil wahrscheinlich die Webseite nicht gut ist. Aber wenn man das löst, dann hat man gar nicht diese sinnlose Kundenanfrage, also diese genervte Kundenanfrage, wo man dann versuchen würde, irgendwie die irgendwie zu optimieren. Und das heißt, einfach das Simpelste als Ziel zu haben, ist sehr wichtig, wenn man als Legacy-Unternehmen in der datengetriebenen digitalen Welt gewinnen will.
Ja, prima. Und jetzt zum Abschluss noch, mein Lieber, wenn du jetzt mal deine Fantasie laufen lässt und wir machen gemeinsam ein Moonshot-Thinking. Was würdest du verändern in der Gesellschaft oder in der Finanzbranche, wo du sagst, jawohl, das würde uns allen jetzt richtig gut tun und das machen wir jetzt mit der Zauberhand von jetzt auf gleich.
Ja, ich denke, das Wichtigste ist zu verstehen, dass Technologie ein Katalysator ist, dass es super wichtig ist, den richtigen Mindset zu haben. Und vom Moonshot her, wenn ich was ändern könnte, dann würde ich versuchen, dafür zu sorgen, dass Geld kein Tabuthema ist, dass wir über Geld so oft und mit so viel Leidenschaft sprechen, wie wir über Fußball sprechen, weil dann wären wir ein ganz anderes Land, dann wären wir so viel reicher, dann wären wir so viel positiver und motivierter, weil Geld einfach ein Konzept, eine Zahl ist und am Ende geht es darum, Möglichkeiten zu quantifizieren. Und wenn man Geld und wenn man Kinder auch so früh wie möglich das beibringt, damit sie sich auseinandersetzen und ihr ganzes Leben dann als ein Portfolio von Möglichkeiten sehen, mit Risiken, mit Chancen, dass man versteht, was Sparen ist, was Investieren ist, was Risiko ist, was Chancen ist und wie man existierende Nachfrage findet und dafür eine Lösung baut. Wenn man das richtig macht, dann nutzt man einfach alle Chancen, die uns zur Verfügung stehen. Und das ist eigentlich Geld und Reichtum.
Das waren jetzt eine ganze Menge wichtige Takeaways, Input aus der digitalen Welt für traditionelle Unternehmen. Ich denke, dass hier die Hörerinnen und Hörer einen wesentlichen geldwerten Vorteil mitgenommen haben. Vielen, vielen Dank und dann bis zur nächsten Episode.